Stellt euch vor, ihr kommt in der nächsten Woche irgendwo hin und werdet gefragt, was hast du am Wochenende so gemacht? Und natürlich sagt ihr alle, da war ich auf der Hocke in Meidelstädte, natürlich, weil das wart ihr ja alle jetzt. Jetzt ist aber derjenige, der euch da fragt, keiner, der dieses schwäbische Kulturgut einer Hockede kennt und fragt jetzt nach, ja, was ist denn eine Hockede? Was würdet ihr sagen? Also vielleicht, wenn es jemand ist aus irgendwie Norddeutschland oder so, ein Dorffest ist vielleicht schon eine ganz gute Beschreibung. Was macht man auf einer Hockede? Hocke, ja genau. Also Hocke. Das ist offensichtlich das Allerwichtigste an einer Hockete, ja, dass man da hockt. Man steht nicht, man muss nicht stehen, gell? Man darf hocken. Das ist schon mal angenehm. Hört sich so ein bisschen auch fast schon gelangweilt rum, ja, rumhocken oder chillig irgendwie. Also Hocke ist schon mal ganz wichtig, ja, offensichtlich. Ist das alles, was man so macht bei einer Hockete? Hocke. Schwätze, esse, trinke. Eva, was willst du sagen? Sag's ganz laut. Essen, ja, das ist ganz wichtig, gell? Ohne Essen ist auch nicht so richtig eine Hockede. Also man kann auch sonst hocken. Aber irgendwie Essen gehört dann doch schon irgendwie dazu zu einer Hockede. Essen, schwätze, trinke, hocken. Das haben wir jetzt gesagt. Das macht eine Hockede aus. Das war's, oder? So ungefähr. Okay, das beschreibt der Hockete. Wunderbar. Also ich habe auch gedacht, wo ich mir das überlegt habe, natürlich, Hocke ist ganz wichtig, sonst wird es ja nicht Hockete heißen, ja? Sondern irgendwie Stehete oder Sitzete oder was auch immer. Aber vielleicht gibt's auch noch andere Sachen, die dazugehören. Musik gehört manchmal dazu. Ja, dass man auf der Hockete offensichtlich nicht nur hockt, sondern vielleicht sogar tanzt. Könnte ja passieren. Heute hocken wir mal erstmal noch, ja? Das mit Tanzen kann man anders mal noch machen. Ich habe mir mal... Mir ist aufgefallen, dieser Einladungsflyer von der Hockede in Meidelstädten, der ist ja seit ein paar Jahren gleich, ihr kennt das in diesen Farben, vielleicht ist euch das irgendwo begegnet, auf dem weinroten Untergrund stehen dann vier Worte, die offensichtliche Hockede beschreibt. Und da steht drauf, Food, Music, Beer, Party. So lädt man Meidelstädter ein zur Hockede, gell? Das sind offensichtlich die wichtigen Sachen. Food, Music, Beer und Party. Also, Essen ist wichtig, haben wir ja schon gehört, gell? Musik, Bier und Fest feiern, ja, Party. Das macht also Hockete aus. Ich würde sogar noch sagen, naja, das Miteinander macht irgendwie auch die Hockete aus. Man trifft ja Leute, also wenn man selber isst und selber Party macht, ist das ja vielleicht für einen selber auch nett, aber das Miteinander macht ja Hockete auch aus, dass man es nicht alleine tut, sondern man trifft sich, man hat, ja, Gäste braucht es auch auf einer Hockete, sonst wäre es irgendwie dann doch ziemlich langweilig und ziemlich viel Aufwand. Jetzt gab es zur Zeit Jesu nicht so Hockete wie hier. Habe ich in der Bibel jedenfalls nicht so gefunden. Da gab es keine Biertische, wo man aufgebaut hat und irgendwie, wo man gesagt hat, jetzt trifft man sich zu einer Hockete. Aber es gab dann doch Dinge, die ganz, ganz ähnlich waren wie eine Hockete. Jesus hat nämlich alles das auch mit seinen Leuten erlebt. Music, Party, Food, Bier. Naja, beim Bier, da wird es ein bisschen schwierig. Da war es dann eher der Wein damals. Das Bier war damals bei Jesu Zeit noch nicht ganz so verbreitet. Aber alles andere und vor allem auch das, was für uns die Hockete ausmacht, findet man durchaus. Auch in dem, was uns die Bibel von Jesus erzählt. An ganz viele Stellen, an ganz unterschiedliche Art und Weisen hat man sowas erlebt damals auch schon. Jesus hat durchaus Musik genossen, hat mitgesungen, hat auch Party gemacht, bestimmt auch getanzt. Also auf der Hochzeit von Kana wird er sicherlich da auch mit aktiv dabei gewesen sein, hat mitgefeiert. Da war er mit dabei beim Fest. Oder gerade einmal haben wir die Geschichte gehört, wir haben es gerade, Annette hat sie gerade vorgelesen, als der Matthäus berufen wird, da ist das Erste, was sie machen mit diesem neu berufenen Jünger, dass der seine Zöllnerkollegen und die ganzen anderen, die man für die Sünder hält, einlädt und Jesus geht da mit hin in dieses Haus und feiert mit ihm und isst und trinkt. Im Prinzip wie hockete daheim so ein bisschen bei dem Zöllnerhaus von Matthäus. Also er geht da hin, feiert mit, sogar wenn die anderen sagen, was feierst du mit denen kann man doch nicht zusammensitzen, das darf man nicht. Jesus setzt sich dazu, er hockt sich dazu und geht damit in dieses Haus. Beim Zöllner Kollegen Zachäus hat er es ganz ähnlich gemacht, da hat er sich sogar selber eingeladen, hat gesagt, ich komme heute in dein Haus und feiere mit dir, will mit dir essen und trinken. Und so gibt's ganz viele Geschichten, wo Jesus zusammenhockt, bei Maria und Martha zum Beispiel hockt er auch mit denen zusammen, da hockt sogar die Maria sich dann zu seinen Füßen und die anderen und man hört zu, auch so Art Hockete, wie ihr es jetzt auch macht, ja, man hockt und hört zu, was der zu sagen hat, der spricht, auch das gehört vielleicht zu einer Hockete dazu. Und dann finden wir natürlich ganz viele Gleichnisse, in denen Jesus genau das aufgreift. diese Gemeinschaft, da erzählt er von Festen zum Beispiel und nimmt dieses als Bild für das Himmelreich, weil man das natürlich kennt, weil man weiß, wie es ist auf einem Fest, wo man zusammenkommt und weil man sich dann besser vorstellen kann, wie das in der Ewigkeit aussieht. Er erzählt oft von solchen Dingen. Die Hockete ist also durchaus was, was wir auch finden in der Bibel. Und nicht zuletzt, ganz am Schluss, am letzten Abend, den Jesus mit seinen Jüngern verbringt, hockt er sich zusammen mit ihnen, teilt Brot und Wein. Und auch da ist es so eine Art, ja, so eine gemeinschaftliche Art, so eine Art Hockete. Also man kann sagen, man findet in der Bibel durchaus was Ähnliches, wie wir es heute erleben. Vielleicht hat man da nochmals noch nicht ganz den Geruch von Pommes in der Nase gehabt, wie wir es jetzt gerade haben, gell? Oder man merkt vielleicht, aber wahrscheinlich hat man auch damals schon gemerkt, dass man irgendwann mal Hunger hat, so wenn man zusammen hockt und wenn man viel hören muss. Und ich habe uns deshalb als Predigtext eine solche Geschichte ausgesucht, wo es auch darum geht, dass man zusammen hockt und wo es auch trotzdem darum geht, dass man zusammen isst und trinkt. Das spielt eine ganz besondere Rolle. Ich lese uns mal einen Abschnitt aus Markus 8, die ersten 8 Verse aus der Basisbibel. Und da wird Folgendes erzählt. Zu dieser Zeit war wieder eine große Volksmenge bei Jesus zusammengekommen. Da die Menschen nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich. Er sagte zu ihnen, ich habe großes Mitleid mit den Menschen. Sie sind nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts gegessen. Wenn ich sie hungrig nach Hause schicke, werden sie unterwegs zusammenbrechen, denn einige sind von weit her gekommen. Seine Jünger antworteten, wo soll in dieser einsamen Gegend das Brot herkommen, um diese Leute satt zu machen? Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten, 7. Jesus forderte die Volksmenge auf, sich auf dem Boden niederzulassen. Dann nahm er die 7 Brote, er dankte Gott, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern zum Verteilen. Und die Jünger teilten das Brot an die Volksmenge aus, sie hatten auch noch einige kleine Fische. Jesus dankte Gott dafür und ließ sie ebenfalls austeilen. Die Menschen aßen und wurden satt. Danach sammelten sie die Reste und füllten damit 7 Körbe. Es waren etwa 4000 Menschen, die Jesus dann heimschickte. Eine Hockete, liebe Gemeinde, oder zumindest so was Ähnliches, was da passiert am Ufer vom See Genezareth. Eine Hockete, und wie bei uns auf der Hockete ist es auch so, dass es auf Dauer das ohne Essen dann irgendwie schwierig wird. Also man kann schon zuhören, man kann geduldig sein, aber irgendwann, wenn der Magen mal knurrt, dann wird es natürlich schon anstrengend und dann merkt man, dass Essen auch was Wichtiges ist. 3 Tage, muss man sich mal vorstellen, 3 Tage haben die zugehört. Das waren ganz schön geduldige Predigthörer, muss ich sagen. 3 Tage hocken die da und hören zu. Und nach 3 Tagen, dass da 4000 Mägen auch ordentlich knurren, das kann man sich schon vorstellen. Wenn es dann wirklich lang wird und wenn man wirklich der Hunger immer größer wird und wenn die mitgebrachten Snacks dann nach und nach auch zur Neige gegangen sind und der Jesus schwätzt immer noch, ja, und ist noch nicht fertig geworden, dann kommt halt so langsam auch der Hunger, dieser Bedarf, der ganz körperliche Bedarf, der einfach da ist. Und trotzdem geht keiner heim. Und so kommt dieses Thema, dass die Menge irgendwie versorgt werden muss. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, die sich ganz ähnlich anhört. Die Speisung der 5000 ist ein bisschen die berühmtere Geschichte. Die beschreibt Markus auch, übrigens 2 Kapitel vorher. Also die war kurz vorher erzählt er von dieser Geschichte. Da waren manche Dinge ähnlich, aber manche waren auch unterschiedlich. Zum Beispiel waren es bei der Geschichte vorher die Jünger, die gesagt haben, hey, da muss man doch mal nach Essen gucken. Die Leute haben Hunger. Hier in dieser Geschichte ist es Jesus selber, der auf die Idee kommt oder der das Bedürfnis hat und sagt, wir müssen jetzt mal die Menschen versorgen. Was habt ihr da? Während es in der anderen Geschichte 5 Brote und 2 Fische sind, sind es hier 7 Brote und vielleicht noch ein paar Fische dazu irgendwie. Also auch da ist nicht alles ganz gleich. Und einmal sind es 5000 und einmal 4000 Menschen, wobei auch das wahrscheinlich mehr geschätzt ist als gezählt. Aber es gibt schon kleine Unterschiede. Und dann gibt es noch einen ganz wesentlichen Unterschied, den merkt man vielleicht gar nicht so sehr. Die erste Geschichte mit der 5000 Speisung, die war am Westufer vom See Genezareth. Das ist dort, wo sich die ganzen Jüdischstämmigen treffen. Und jetzt, in dieser Geschichte, sind wir aber am Ostufer vom See Genezareth. In dem Bereich der 10 Städte, so heißt es da. Das ist das Gebiet, wo sich die Nichtjuden eigentlich sammeln. Das heißt, bei dieser Speisung, bei dieser Hockete am Ostufer vom See Genezareth kommen Leute zusammen, die eigentlich ganz unterschiedlich sind. Die unterschiedliche Glaubenshintergründe mitbringen, die sind nicht alle gleich und einheitlich. Das sind vor allem Nichtjuden, die da zusammenkommen. Und das macht diese Hockete nochmal besonders. Das macht diese Gruppe nochmal besonders. Es sind eben nicht vor allem jüdische Menschen wie vorher, sondern in dem Fall eine ganz inhomogene Gruppe. Vielleicht sind die sich gar nicht grün in manchem, weil sie unterschiedliche Dinge glauben, weil sie aus unterschiedlichen Volkshintergründen kommen, aber da kommen sie zusammen und hören auf Jesus. Was sie vereint, ist das Interesse, dass sie ihm zuhören wollen und dann eben auch das Erlebnis, versorgt zu werden durch die Brote und durch die Fische, eine Tischgemeinschaft zu erleben. Aus ganz verschiedenen Völkern, das muss man sich mal überlegen, das ist damals schon auch was Besonderes gewesen, dass man dann zusammenkommt und zusammen isst. Wo man sonst doch beim Essen eher getrennt hat, dass die einen essen mit denen, zu denen sie gehören, Zöllner und Sünder gehören da nicht dazu und die anderen essen für sich und jetzt kommen die da zusammen und essen auch Gemeinschaft. Das ist schon was Besonderes an dieser Geschichte. Vielleicht ist das auch auf unserer Hockete was Besonderes. Hier sind jetzt auch nicht nur die Meidelstädter heute Morgen, ja, die zusammenkommen für ihre Hockete, sondern man kommt ja auch von weiters her oder man kommt auch aus ganz unterschiedlichen Familien, aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Auch wir sind nicht alle gleich und kommen doch zusammen zu dieser Hockete und die Gemeinschaft macht genau das aus, dass wir eben nicht alle gleich sind, sondern dass wir zusammenfinden aus ganz unterschiedlichem. Ich finde, das ist was Schönes an der Hockete, damals bei Jesus genau wie heute, dass wir erfahren, da wo wir zusammenkommen, da verbindet uns das. Wir werden verbunden in dem, was wir hören, in dem, dass wir uns im Namen Jesu versammeln, aber eben auch in dem, dass wir gemeinsam versorgt werden, dass wir gemeinsam essen. Das hat was Verbindendes. Überhaupt kann Essen was ganz arg Verbindendes haben, wenn man sich trifft, wenn man zusammenkommt zum Essen. Natürlich ist heutzutage ein bisschen auch anders, dass manchmal kann heutzutage Essen auch was ganz schön Trennendes haben. Also wenn man nicht eingeladen ist, so wie die Zöllner und Sünder in unserer Geschichte, dann trennt man auch durch dieses Essen. Wer darf dazu, wer gehört mit dazu, wer darf nicht mit an den Tisch? Oder wenn man das nicht mag, was die anderen da essen, ja, es gibt ja mittlerweile auch Geschmäcker, die sehr weit auseinandergehen. Oder wenn man es nicht verträgt, was es da zu essen gibt, ja, wenn man es gern essen würde, aber man weiß, es schadet einem, dann merkt man vielleicht beim Essen auch, da ist man dann doch ein bisschen auch extra oder merkt ein bisschen, dass man vielleicht auch ein bisschen einen Sonderstatus hat manchmal. Es gibt manche, die machen das auch ganz bewusst, dass man das Essen mit einem Statement verbindet. Ich will manches gar nicht essen und dadurch setze ich ein Zeichen. Ja, also gibt ja immer mehr ausdifferenzierte Angebote heutzutage auch, dass man damit auch was zeigen kann. Auch da, also Essen kann durchaus auch Unterschiede herausbringen oder man kann sich erleben, auch beim gemeinsamen Essen, dass man da vielleicht auch unterschiedlich ist, weil wir eben unterschiedlich sind. Und trotzdem finde ich, da wo wir dann zusammenkommen und gerade auch mit den Unterschiedlichkeiten zusammenkommen, mit den verschiedenen Geschmäckern, mit den verschiedenen Allergien und Unverträglichkeiten und was wir so mitbringen, da wo wir trotzdem zusammenkommen und trotzdem Gemeinschaft haben am Tisch, da merken wir das gerade deshalb vielleicht, weil wir gar nicht alles Gleiche mögen oder essen, dass wir da das Verbindende von dieser Gemeinschaft erfahren. Das wünsche ich uns jedenfalls heute für diese Hockete, dass da jeder was findet, was zu ihm auch passt, zu seinem Geschmack und was man dann aber auch als Gemeinsames erleben kann, dass wir mehr da zusammensitzen, dass wir das Gemeinsame erleben. Denn ich glaube, die Bibel beschreibt uns diese ganzen Geschichten von den gemeinsamen Mahlzeiten deshalb, weil man da einen Vorgeschmack kriegt für das, was Reich Gottes ist. Also wenn Jesus das schon als Gleichnis hernimmt, diese gemeinsamen Mahlzeiten oder diese Hockete oder Feste oder was es da so gab, als Zeichen für das, wie wir Reich Gottes erfahren können, dann ist für uns das heute doch auch. Wenn wir heute Gemeinschaft erleben, ist es auch für uns eine Erfahrung oder zumindest eine Ahnung, wie es im Reich Gottes ist. Dort, wo man zusammenkommt, im Namen Jesu, dort verbindet er uns. Und zwar mit unseren ganz unterschiedlichen Dingen, die wir mitbringen. Geschmäcker, Unverträglichkeiten, was auch immer. Wir haben alle unsere Geschichte, auch wenn wir im Reich Gottes zusammenkommen. Aber trotzdem erleben wir das als ganz arg Verbindendes. Und das ist das, was diese Essensgemeinschaften so wertvoll macht. Dass wir damit eine Ahnung kriegen, wie es im Reich Gottes ist. Da können wir das jetzt schon spüren. Deshalb schön, dass wir das heute erleben dürfen in unserer Gemeinschaft. Und eben ein Merkmal von dieser Gemeinschaft, die das aufs Reich Gottes hinweist, ist eben das, dass nicht nur die zugelassen sind, die gleich sind. Das haben die Pharisäer ja damals gedacht, ja, wo sie gesagt haben, wie kannst du mit Zöllnern und Sündern essen? Die gehören doch nicht dazu. Die sind nicht geeignet, nicht qualifiziert für diese Gemeinschaft. Aber Jesus nimmt sie mit hinein in diese Gemeinschaft, weil es im Reich Gottes auch so ist, dass man da mit aufgenommen ist, dass da nicht erst aussortiert wird, wer dazugehören darf und wer nicht, sondern die, die zu ihm kommen, die in seinem Namen sich versammeln, die können ganz unterschiedlich sein, aus unterschiedlichen Hintergründen kommen und sind trotzdem eins, sind trotzdem vereint. Einmal sagt Jesus sogar, viele werden von Osten und von Westen kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Und damit provoziert er. Weil das für manche damals unvorstellbar war, dass viele aus anderen Ländern kommen und mit Abraham, Isaak, Jakob, mit ihren Glaubensvätern zusammen am Tisch sitzen dürfen. Das war doch eigentlich den Juden vorbehalten, dem Volk Israel und nur denen. Und wenn Jesus jetzt sagt, viele werden kommen und wir werden Gemeinschaft haben, das ist das, was Reich Gottes auszeichnet. Auch wenn es vielleicht herausfordernd sein kann, weil da eben nicht alle gleich sind an diesem Tisch. Aber genau das macht's aus, das Reich Gottes. Genau das macht's so verbindend. Und so sind es in unserer Geschichte am See Genezareth eben die Nichtjuden. Und deshalb gefällt mir die Version ganz besonders, dass da eben auf dieser Seite vom See ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen, die erfahren, dass durch das, was sie von Jesus hören und auch wie Jesus sie versorgt mit Broten und mit ein paar Fischen, vielleicht gab es damals ja auch schon welche, die Brot nicht vertragen haben, dann war für die vielleicht der Fisch ganz besonders wertvoll, wer weiß. Auf jeden Fall gab es auch da schon unterschiedliche Dinge. Und wenn sie zusammenhocken und zuhören, dass sie dann das eben auch erleben, was das heißt. Auch das ist Verkündigung Jesu, nicht nur das, was er sagt, sondern auch das, was man dort erleben kann. Ich habe mir das beim Durchlesen nochmal gedacht, das ist schon interessant, dass der Markus in seinem Evangelium von dieser langen Rede, 3 Tage lang hat Jesus geredet und da berichtete Markus eigentlich gar nichts. Er hat nicht aufgeschrieben, was Jesus da gesagt hat, nicht mal die wichtigsten Stichpunkte. Also eigentlich hätte ich ja schon erwartet, dass jemand, der evangelistisch dann von dieser langen, wichtigen Rede zumindest die wesentlichen Inhalte irgendwie auch in sein Evangelium mit reinnimmt, aber das macht er gar nicht. Stattdessen erzählt er vom Fisch und vom Brot und vom Verteilen und vom Hunger und wie das geht, von diesem Erlebnis. Und es ist klar, es geht natürlich auch um das Wunder, das er berichten will. Ja, um dieses wundersame Erlebnis, dass für alle satt werden können. Aber es ist trotzdem interessant, dass diese Worte, die Jesus gesagt hat, uns gar nicht überliefert worden sind, sondern mehr das, was die Menschen erlebt haben. Weil es eben wichtig ist, dass wir es erleben, auch spüren, erfahren, was Jesus uns sagt und dass wir es nicht nur hören. Es sind eben diese 7 Brote, die wichtig sind in dieser Geschichte. Und am Ende die 7 Körbe, die übrig bleiben. Das ist ja alles kein Zufall. Die 7, die Zahl der Fülle. Aus der Fülle nimmt Jesus schon, um die Menschen zu versorgen. Und am Schluss bleibt noch eine viel größere Fülle übrig. Und ich finde, das ist eigentlich ein tolles Bild für Reich Gottes. Wenn wir uns Reich Gottes vorstellen, dann erleben wir das jetzt, dass wir aus der Fülle beschenkt werden und dass noch eine viel größere Fülle auf uns wartet. Dass da noch viel mehr übrig bleibt. Und ich hoffe, dass wir, auch wenn wir heute gut speisen, und wenn wir es nachher riechen und wenn wir es dann auch essen dürfen und miteinander das genießen dürfen, dass wir das alles erleben. Hier ist natürlich alles gut organisiert, da braucht es gar kein wundersames Vermehren von Brot oder Fisch oder was auch immer nachher auf der Speisekarte steht. Aber das Erleben, dass wir zusammenkommen und dass wir versorgt werden, das haben wir natürlich trotzdem, auch ganz ohne Wunder, dass Gott uns versorgt und uns beschenkt und uns einen Hinweis gibt auf das Reich Gottes. Und deshalb ist es gut, dass wir das heute auf der Hockete miteinander tun. Denn in unserer Zeit heutzutage, da macht man viel individuell, für sich, eigen, das, was man selber so macht. Manchmal zieht man sich sogar ein bisschen zurück aus Gemeinschaft und man muss Gemeinschaft mehr organisieren, dass man es tatsächlich erlebt. Es ist heute wichtig, dass man Gemeinschaft schafft überhaupt. Umso schöner, dass wir es heute so erleben dürfen, weil wir darin eben auch für uns eine Erfahrung, eine Vorerfahrung vom Reich Gottes erleben können. Und ihr müsst auch gar nicht erst 3 Tage zuhören, bevor ihr was zu essen kriegt. Also so lange geht's jetzt nicht, kann ich euch versprechen. Aber eine Info möchte ich trotzdem noch aus unserer Geschichte sagen. Die finde ich ganz wichtig. Die dauert nicht 3 Tage, keine Sorge. Und wenn euer Magen knurrt, ihr kommt rechtzeitig, kriegt ihr dann nachher auch was. Aber eine Sache in dieser Geschichte, die möchte ich uns doch noch mitgeben, weil sie für uns auch noch irgendwie wertvoll sein kann. Jetzt hocken die da am Ostufer des Sees Genezareth und erleben das, diesen Hinweis auf das Reich Gottes. Und da sagt Jesus eine ganz spannende Sache. Nämlich, er sagt, ich habe großes Mitleid mit den Menschen. Das bringt ihn dazu, dass er sie versorgen will. Und dann sagt er, wenn ich sie hungrig nach Hause schicke, dann werden sie unterwegs zusammenbrechen. Das hört man selten von Jesus, dass er sich sorgt, dass die Menschen zusammenbrechen. Und dass er das auch so drastisch sagt. Ich frage mich das heute Morgen schon auch, sorgt sich Jesus auch um uns? Wenn er guckt, wo wir so hingehen, auf welche Wege er uns stellt? Wenn wir vielleicht auch ihm schon lang zuhören, vielleicht schon Jahre und Jahrzehnte auf ihn gehört haben, nicht bloß 3 Tage, wenn wir vielleicht auch schon auf manches verzichtet haben im Hören auf ihn, sorgt er sich dann auch um mich, wenn er sieht, welcher Weg da vor mir liegt oder vor uns liegt? Hat er vielleicht auch da Sorge, dass wir zusammenbrechen, wenn wir weitergehen, ohne von ihm gestärkt zu sein? Kommen da vielleicht auch schwere Wege? Das kann man sich ja schon mal fragen, so wie er sich da sorgt um die Wege, die vor den Menschen liegen, die dann wieder zurückgehen vom See Genezareth weg. Ich finde es eine sehr interessante Sicht oder sehr interessantes Moment in dieser Geschichte und vor allem auch ein ermutigendes Moment. Ich mache mir manchmal heute schon Sorgen, wenn man so in die Zukunft schaut und wenn man überlegt, wo geht's hin und welche Wege liegen da vor einem, für uns als Gesellschaft, für uns als Kirche, für uns als Christen, als Glaubende, wo geht's da hin? Kommen da auch schwere Dinge auf uns zu? Da kann man sich schon Sorgen machen. Auch vielleicht, dass man zusammenbrechen könnte. Also vor allem auch, dass man geistlich aushungert und dann das Ganze, was uns vereint, Glaube, Kirche, Gemeinschaft als Gesellschaft auch, dass es auf einmal zusammenbricht, weil wir zu schwach werden. Die Sorge teile ich durchaus. Und wenn Jesus diese Sorge sieht, dann ist das für mich durchaus was auch in unsere heutige Zeit hineinspricht aus dieser Geschichte. Ist ja keine abstrakte Sorge, sondern heute durchaus auch eine konkrete Sorge. Ganz besonders dann, wenn wir meinen, dass wir uns nicht stärken lassen müssen von Jesus, wenn wir ohne ihn ganz gut über die Runden kommen. Und wenn ich jetzt höre, dass Jesus sich Sorgen macht darum, dann tut mir das gut, weil es mir deutlich macht, Jesus sieht auch das, was uns bevorsteht. Er sieht die Wege, die vor uns liegen, mit vielleicht manchem Schwierigem, vielleicht auch mit manchem Besorgniserregendem, das kann schon sein, mit allem, was uns da Kraft kosten wird, vielleicht auch mit dem, was uns aus dem Tritt bringen wird. Oder junge Leute würden sagen, das, was uns strugglen lässt, das gibt's ja durchaus. Und vielleicht überlegst du mal einen Moment lang, welche Wege liegen denn vor dir? Was kommt in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen auf dich zu? Wofür brauchst du ganz bewusst auch diese Stärkung von Jesus Christus? Womöglich kommen da Herausforderungen. Für manche gehen die Ferien los, das ist ja nicht nur Herausforderung, das ist auch schön, aber das kann durchaus auch zu Herausforderungen werden, vor allem dann für die Eltern, wenn es irgendwann mal einem die Ideen ausgeht, wie man seine Kinder entertaint und so weiter. Oder wenn man dann sich auch mal auf die Nerven geht, dann kann das auch eine anstrengende Zeit sein. Aber man kann diesen Weg auch noch weiter blicken, der vor uns liegt. Vielleicht gehst du auf deinem Weg in manches Neue, einen neuen Job, eine Ehe oder so. Vielleicht können wir dieses Heimgehen aus dieser Geschichte sogar noch weiter fassen. Manche sind durchaus auch auf dem Heimweg in ihrem Leben, auf der letzten Etappe auf ihrem Lebensweg, auf dem Weg Richtung himmlischer Heimat. Und in all dem sieht Jesus jetzt nicht nur, er sieht Jesus auch die Herausforderungen, die es da gibt. Für die körperliche und für die psychische Kraft, aber auch vor allem für das, wo wir geistlich gestärkt werden müssen. Das haben wir manchmal nicht so im Blick. Aber gerade da kann man sich heutzutage Sorgen machen, dass Menschen stürzen, dass man zu Fall kommt. Aber genau deshalb stärkt Jesus uns auch dafür, weil er das sieht und weil er das hat, was wir dafür brauchen, dass wir eben gestärkt werden, dass wir nicht stürzen und fallen. Und so fragte in dieser Geschichte die Jünger, was habt ihr denn da? Und dann ist es ganz interessant, die sagen ja, wo soll in dieser öden, einsamen Gegend das Brot herkommen, um diese Leute stark zu machen? Vielleicht ist unsere Zeit heutzutage auch ein bisschen sowas wie eine Ödnis, in der wir gerade sind. Vielleicht sowas wie eine geistlich einsamer werdende Gegend, wo man sich fragt, wo soll denn das noch herkommen, ja, was uns stärken kann. Aber dann findet Jesus diese Fülle. Aus der Fülle der 7 Brote macht er alles satt. Und ich bin überzeugt, dass er uns auch heute aus der Fülle, die da ist, satt machen kann für das, was vor uns liegt. Dass er uns stärken kann, geistlich stärken kann für das, was vor uns liegt. Für ihn ist es genug, was da ist. Wir sehen manchmal das, was schwindet und was weniger wird und was uns auch schwerfällt, was uns verloren geht. Aber er sieht das, was genug da ist, dass die Fülle da ist. Genug für alle. Das, was wir mit ihm erleben, auch heute zum Beispiel in diesem Gottesdienst, das, was wir uns von ihm schenken lassen, das wird uns Kraft geben, das wird uns davor bewahren, zusammenzubrechen. Und deshalb bin ich gewiss, dass wir sowohl persönlich in unserem Glauben nicht zusammenbrechen, aber auch die Kirche nicht zusammenbrechen wird und wir als Christen auch nicht und hoffentlich auch als Gesellschaft nicht. Denn wir haben ja den, der uns stärken kann. Allerdings muss man sich dann auch stärken lassen. Also man stelle sich mal vor, an diesem Seeufer hätte Jesus die Brote ausgeteilt und die Fische ausgeteilt und da hätte es Menschen gegeben, die hätten gesagt, brauche ich gar nicht. Ich komme auch ganz gut ohne dich klar. Ich werde den Heimweg schon schaffen. Das wäre schwierig gewesen. Und ich hoffe, dass unsere Gesellschaft heute nicht meint, dass sie ohne Jesus auskommt, dass sie ohne Stärkung oder nur aus eigener Kraft das irgendwie hinkriegt, sondern dass wir merken, wir brauchen diese Stärkung, da wo Jesus uns das gibt, was wir brauchen. Wir haben diese Brote und diese Fischle, auch im geistlichen Sinn, die uns stärken. Und wenn Jesus das nur für einen Einzelnen geschenkt hätte, also wenn er nur für einen Einzelnen damals eine Brotvermehrung gemacht hätte, wäre es auch schon spektakulär gewesen. Aber für 4000 plus Leute ist natürlich noch viel wundersamer und noch viel eindrücklicher und noch eine ganz andere Erfahrung. Und so ist es für uns heute eben auch. Dass wir das in Gemeinschaft erfahren, ist was ganz Wertvolles. Da sind wir wieder bei der Hockete. Es ist umso schöner, dass wir heute als Gemeinschaft hier Gottesdienst feiern dürfen auf der Hockete. dass wir auch Glaube nicht nur ins Private verlagern und sagen, naja gut, als einzelne Erfahrung, als persönliche Erfahrung habe ich meinen Glauben ja schon. Ja, wissen Sie, Herr Pfarrer, ich habe schon meinen Glauben, aber mit der Gemeinschaft habe ich es nicht so. Gibt's manchmal. Ich glaube, das ist auf Dauer nicht gut, wenn wir denken, wir kriegen es auch alleine hin, sondern wir müssen auch diese Erfahrung machen, wo wir Glaube miteinander erfahren, weil wir dann eine Ahnung davon kriegen, was Reich Gottes ist und weil wir dadurch auch gestärkt werden. So wie ein Dorf eine Hoggete braucht. Da kann man auch sich selber sich's gemütlich machen. Ist durchaus recht, aber manchmal ist es einfach schön, wenn man zusammenkommt und eine Hoggete hat. Aus dem Gemeinsamen nimmt man das Stärkende mit in den Weg auch, wo man dann allein zu gehen hat. So wie Jesus die Menschen damals dann auch wieder nach Hause schickt. Die Wege, wo sie allein zu gehen haben, aber sie gehen gestärkt. Aus der Gemeinschaft, aus der Erfahrung, dass Jesus ihnen das mitgibt, was sie brauchen. Und letztlich ist er selber das, was stärkt. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Und das gehört mit in diese Linie von diesen ganzen Hoggete, von denen der da erzählt, dass er selber irgendwann sagt, ich versorge euch nicht nur, sondern ich bin selber das Brot des Lebens. Ich bin der, der euch die Kraft gibt, für das, was kommt. Und wenn am Abendmahl, und ich finde diese ganzen Geschichten und diese ganzen Gleichnisse von den Hoggeten, von der Gemeinschaft und vom Essen, die gipfeln alle im Abendmahl, wo Jesus sagt, okay, und jetzt gebe ich euch Brot und Wein und verbinde es mit dem, was ich für euch tue, mit dem, was ich für euch am Kreuz tue, weil genau das ist das Brot, das ihr braucht, dieses geistliche Brot, das ihr braucht für den Weg, der vor euch liegt, den ihr danach auch alleine geht. Aber ihr seid gestärkt, weil ich und das, was ich da hineinlege, das, was ich euch gebe, das wird euch begleiten, das wird euch Kraft geben. Deshalb gefällt mir dieser Moment so sehr, wo Jesus Sorge hat um diese Menschen und wo er sich sorgt, dass sie eben nicht stürzen. Da hat er so was Mütterliches, finde ich irgendwie. Ja, er sorgt sich um die, die da vor ihm sitzen und dann gibt er ihnen zu essen, stärkt sie, dass sie diese Wege gehen können. Das ist das, was ich uns für uns heute auch wünsche. Dass wir aus der Gemeinschaft und aus dem, was Gott uns gibt, Kraft schöpfen für das, was kommt. Geistlich und auch gesellschaftlich. Amen.